Into this world through blood and through pain, and deep in our bones the old songs are waking. So sing them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the one who runs every cursing sharp toes. We are our mother's savage daughters. We will not cut our hair. We will not lower our voice.
Ja, ihr Lieben, ich würde euch jetzt einmal gern Geschichte vorlesen, wie ihr sie vielleicht so oder so ähnlich schon mal gehört habt als Kind. Und genau, danach gehen wir nochmal in Austausch. Also, Frau Holle. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war eine fleißig und die andere war faul. Eines Tages fiel der Fleißigen eine Spule in den Brunnen. Sie weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Diese schimpfte heftig und sprach: Du hast die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf. So ging das Mädchen zum Brunnen zurück und wusste nicht, was es tun sollte. In seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Es kam zu einem Backofen, der voller Brot war. Das Brot rief: Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Da holte es mit dem Brotschieber alle Brote heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voller Äpfel. Der Baum rief: ach, schüttel mich, die Äpfel sind alle miteinander reif. Dann schüttelte es den Baum, bis kein Apfel mehr oben war. Nachdem es alle Äpfel ordentlich auf einem Haufen gesammelt hatte, ging es weiter. So kam es zu einem kleinen Haus, aus dem eine alte Frau herausschaute und rief: Bleib bei mir, liebes Kind, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich erledigst, soll es dir gut ergehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst. Wenn die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. Ich bin Frau Holle. Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und gab sich in ihren Dienst. Es besorgte alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte das Bett immer auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es ein gutes Leben bei ihr und hörte kein böses Wort und wurde doch irgendwann traurig. Sie hatte Heimweh, obwohl es ihr hier tausendmal besser ging als zu Hause. Sie sprach zu Frau Holle: Obwohl es mir hier sehr gut geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen. Ich möchte wieder nach Hause. Frau Holle sagte: Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause möchtest. Weil du mir so treu gedient hast, will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie nahm es an der Hand und führte sie vor ein großes Tor. Das Tor öffnete sich und als das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen herab und alles Gold blieb an ihr hängen, sodass es über und über davon bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, sprach Frau Holle und gab ihr auch die Spule wieder, die ihr in den Brunnen gefallen war. Darauf schloss sich das Tor wieder und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, weit entfernt vom Haus seiner Stiefmutter. Als sie auf den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Da ging es hinein zu seiner Mutter. Und alle freuten sich, dass sie wieder da war. Das Mädchen erzählte alles, was ihr begegnet war. Und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste die Spule in den Brunnen werfen und hinterher springen. So kam es wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder: Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Die Zaule aber antwortete, ich habe keine Lust, mich schmutzig zu machen, ging weiter. Bald kam sie zum Apfelbaum, der rief, ach, schüttel mich, die Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber, nein, es könnte mir einer auf den Kopf fallen, und ging weiter. Als sie zu Frau Holles Haus kam, bat sie ihr direkt ihre Dienste an. Am ersten Tag war sie fleißig und hörte auf Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten Tag noch mehr. Da wollte sie morgens gar nicht mehr aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht und schüttelte es nicht, bis die Federn flogen. Da kündigte ihr Frau Holle den Dienst. Die Faule war zufrieden und dachte, dass nun der Geldregen kommen müsse. Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voller Pech ausgeschüttet. Das ist die Belohnung deiner Dienste, sagte Frau Holle und schloss das Tor zu. Als die Faule nach Hause kam, war sie ganz mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen rief, Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Das Pech blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht wieder abgehen. So. Das war das Märchen, wie es wahrscheinlich viele schon mal gehört haben oder ähnlich gehört haben. Ich glaube, die Grundessenz ist genau die. Also erstmal ist natürlich jetzt die Frage an dich, die du uns zuhörst. Wie hat sich das angefühlt? Was für Emotionen kamen in dir hoch? Vielleicht kannst du da mal einen Moment innehalten für dich und kannst dir das gerne auch aufschreiben und notieren. Machst mal kurz einen Stopp, drückst mal kurz die Pause, schreibst dir einfach mal kurz auf, was da ein Trigger hochkam für dich, wie sich das angefühlt hat und was du dich vielleicht auch erinnert hast. Schreib das mal einen Moment auf und dann kommst du wieder hierher und drückst wieder Play. So, und wenn du das gemacht hast, dann wünschen wir uns natürlich, dass wir später uns darüber in der Gruppe austauschen, dass du uns davon erzählst, wenn du, was es mit dir gemacht hat. Und jetzt würden wir einfach nochmal gemeinsam vielleicht so ein bisschen darauf eingehen, was es mit uns gemacht hat, also mit Valerie und mir und was wir so da drin sehen alles. Und es ist natürlich unglaublich viel. Aber ich glaube, das Offensichtlichste ist erstmal so diese Geschichte von, es gibt dieses gute Mädchen und es gibt dieses böse Mädchen. Mhm. Ja, oder die faule und die fleißige. So.
Das ist erstmal krass, ne? So, also einfach so dieses, es gibt gute Mädchen und es gibt faule Mädchen. Von dem Stempel kommst du auch nicht mehr weg und du wirst alles dafür tun, so irgendwie zu den guten Mädchen zu gehören.
Ja. Genau. Und die guten Mädchen sind die, die reich werden.
Mhm.
Ja, und die faulen Mädchen sind die, die arm bleiben.
Arm bleiben, entstellt, so, ne? Ja. Also irgendwie so gezeichnet oder, ja.
Und jetzt muss man ja auch mal, also so Pech, ich weiß gar nicht, was das war. Also Pech ist ja, glaube ich, auch so schwarzes Teer, so habe ich das, das habe ich so Bilder im Kopf, dass das wie so Teer ist oder so. Ich weiß nicht, was man als Pech benannt hat. Aber das ist ja schon irgendeine klebrige, schwarze Masse, die an dir kleben bleibt.
Kriegst nicht mehr weg.
Die einfach schmutzig ist, dreckig ist, die kriegst du nicht mehr ab.
Du bist hässlich, entstellt, gezeichnet. So, und zwar dann, wenn du nicht ordentlich arbeitest. Also, wenn du nicht diese fleißige, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, Hausfrau bist, so, ne, dann wird das Leben oder Frau Holle dich bestrafen.
Genau, und es ist auch ja dieses, das sozusagen, also Frau Holle wird ja dargestellt wie so eine Richterin auch über, ja, so, ich entscheide. Ob du in deinem Leben reich und glücklich bist oder ob du in deinem Leben arm und wahrscheinlich irgendwie ausgestoßen so wirst.
Und die Entscheidung wird gemessen an Leistung und Gehorsam, würde ich es jetzt mal nennen. Also mir kommen da viele Widerstände hoch, aber vor allem diese Erinnerung an meine Oma, die mir das vorgelesen hat, die das ganz klar so verwendet. Ich weiß halt, wie tief es in ihr drin steckt. So. Und auch wenn ich damals schon diesen Widerwillen hatte, steckt es trotzdem auch in mir drin. Und also dieses Gefühl, was ich immer hatte, wenn sie das erzählt hat, es ist wirklich so der Versuch von einem moralischen Kompass. Also ein gut gemeinter Versuch natürlich, aber es war der Versuch, mir oder ihren anderen Enkeltöchtern, das wird ja den Jungs nicht vorgelesen, ne? Also die kriegen einen Strubelpeter und weiß nicht was. Also ihren Enkeltöchtern einen moralischen Kompass an die Hand zu geben, wie sie bitte zu sein haben, so, also eine gut gemeinte Form von Erziehung, von irgendwie Versuch, sie zu formen. Und es ist ganz klar darauf ausgerichtet, so mach deinen Haushalt und arbeite. Also es ist ja nicht, schau mal, es geht nicht um irgendwie entfalte dich, finde einen coolen Job oder sowas. Also es geht ja wirklich um diese häuslichen Pflichten. Und das ist quasi der Kern der Frau oder das Kernelement, was darüber entscheidet, ja, ob die Frau Glück oder Pech hat. So.
Also es ist genau diese häuslich dienende Rolle,
ja, die da antrainiert wird.
Genau, die da antrainiert wird und die auch zeigt, ob du fleißig bist, glücklich, reich und so weiter. Was ja eigentlich an sich schon gar nicht funktioniert. Also, ja, wenn wir jetzt mal, selbst wenn wir dieses Märchen glauben, es ist ja so, dass du jetzt als Hausfrau nicht unbedingt die Reicheste werden willst.
Ja.
Ja, also das ist ja schon einfach, das funktioniert ja noch nicht mal. Ja, also selbst das ist eine Lüge.
Hat auch noch nie funktioniert, ne?
Nein. Ja, also wie auch so, weil du ja gar nicht, also du kannst.
Weil es ja nicht bezahlt wird.
Entlohnt werden.
Genau, die Arbeit wird dir gar nicht entlohnt.
Genau. Also es ist ja so ein doppelter Betrug.
Ja.
Was dir erzählt wird. Also es wird dir einmal erzählt, du kannst genauso reich und glücklich und mit Gold beschenkt werden, wie der eigentlich in diesem System ja arbeitende Mann, ja, Hausherr, der irgendwie, was weiß ich, Geschäfte macht oder einer Arbeit nachgeht in diesem Zeitalter, in dem diese Märchen so spielen. Aber dir wird ja nicht erzählt, dass du dieser Arbeit nachgehen sollst, sondern dir wird erzählt, dass du halt einfach generell fleißig sein musst, nur
so ganz allgemein.
Genau, in deinem Kontext von, du musst das Brot aus dem Ofen holen, du musst die Äpfel pflücken und du musst den Haushalt gut machen. Also was, ne, das bezieht sich auf Nahrungsmittel, das bezieht sich auf der weiblichen Rolle zugeordnete, dienende Tätigkeiten so, dass die aber gar nicht entlohnt werden und du damit gar kein Gold verdienen kannst, das wird dir auch nicht gesagt. Ja, also es ist so eine Doppellüge irgendwie.
Und? Also ganz krass ist ja diese moralische Instanz, die du irgendwie, also auf die hast du keinen Zugriff. Also das ist so, guck mal, jetzt ich so als Mädchen forme mich zu einer Frau, habe dann immer diese moralische Instanz, also diese falsche Frau Holle im Kopf, die irgendwie über mich richten wird und die darüber entscheiden wird. So eine ausgelagerte Autorität. Das ist krass. Also es ist auch so, du hast es jetzt auch nicht selber in der Hand, außer eben, du bist dienende, fleißige Hausfrau, ne? Und einen anderen Weg gibt's nicht. Du musst dieser moralischen Instanz gefallen, gehorchen. Du musst das tun, was sie dir vorgibt. So. Und auch, also es gibt in Märchen ganz allgemein, also in dieser verchristianisierten Form von Märchen, es gibt ja nicht so viele weibliche Rollen, die wir einnehmen können. Wir können eben so, also wir haben dieses dienende, häusliche oder wir haben halt die Prinzessin, also so die dumme, naive, die dem Mann angeheiratet wird, wenn sie hübsch genug ist. Oder wir haben halt irgendwie böse Stiefmütter. Also Und es ist eine ganz ungesunde Rolle von Frau sein, von Weiblichkeit. Gleichzeitig gibt es in diesen ganzen Geschichten gar keine gesunden Rollen. So.
Was ja auch, was auch was ist und was immer wieder in Märchen vorkommt, ist, dass die Eltern, also entweder jetzt die Mutter, die Stiefmutter oder der Vater, die Kinder aus dem Haus schicken, um die Erfahrung zu machen.
Mhm.
Also dieses, du springst in den Brunnen und findest dein Glück.
Oder Pech.
Ja, oder Pech. Das ist schon auch heftig, so dieses, dass so oft passiert, dass sozusagen die Mutter oder die Eltern, die dich ja eigentlich beschützen sollten, eben ohne Schutz in eine Erfahrung schicken, die du dann bewältigen musst. Ja, also so, du weißt ja nicht, wenn du in den Brunnen springst, dass du da sogar Gold oder was auch immer findest. Und so dieses, die Vorstellung, als Kind in so einen dunklen Brunnen zu springen, sehr gruselig.
Auch die Vorstellung von Familie, ne? Also so irgendwann schmeiße ich mein Kind raus, damit es die richtigen Lektionen im Leben lernt. Das ist ja auch krass. Und es ist schon, also ist schon sehr europäisch. Das ist schon das, was wir auch alles erleben, wo wir alle irgendwie so familiäre Traumata mit uns tragen, weil Familie eben nicht dieses nährende, heilende oder liebende, bedingungslose war oder ist und war, je nachdem. Wir haben ja alle Themen mit unserer Ursprungsfamilie aufgrund von diesen gelebten Prinzipien. Und auch die sind, wenn wir uns mit dem Matriarchat näher beschäftigen, sehen wir das nochmal tiefer, die sind halt nicht natürlich, die sind nicht alternativlos, sage ich mal. Das muss so nicht sein.
Total.
Und was ich da in mir selber so merke, das ist Teil meiner Heilungsreise und auch Frauen, mit denen wir arbeiten, kommt es immer wieder. Deswegen würde ich fast sagen, es ist Teil einer kollektiven Heilungsreise, dass wir erstmal erkennen müssen, also die Schmerzen, die wir dadurch, so Traumata, Schmerzen, was auch immer, die wir erlebt haben, die uns, sag ich mal, zugefügt worden sind in unserer Ursprungsfamilie. Erstmal, die haben, also wenn unsere Eltern, sag ich mal, bestimmte Dinge getan haben, denen wurde das ja auch angetan. Ja, aber also das erstmal zu erkennen, da rauszukommen von diesem, es bin nicht ich, die falsch ist, es bin nicht ich, die irgendwie es falsch gemacht hat, beispielsweise zu faul war, ja, oder irgendwie vielleicht sich nicht geliebt gefühlt hat, obwohl die Eltern sagen, aber alles ist doch okay, alles ist doch gut. So, die nicht die Leistung erbracht hat und vielleicht deshalb Ablehnung erfahren hat. Also diese ganzen komischen Konzepte von ich bin schuld daran, dass es mir nicht gut geht, anstatt zu erkennen, dass die Familien, in die wir reingeboren werden, in denen wir aufwachsen, einfach systemisch schon nicht funktionieren. Also dass wir kulturell, gesellschaftlich gar keinen Nährboden haben für gesunde Beziehungen, für gesunde familiäre Bindungen, für gesunde also einfach gesunde Familien. Und das ist ein patriarchales Problem. Das ist im Patriarchat angelegt. Aber das zu verstehen, ist so eine lange, schmerzhafte und intensive Reise. Und ich glaube, dass ganz viele in ihrer spirituellen Heilungsreise auch immer noch feststecken, weil das noch nicht so tief angekommen ist. Dass das alles so viel mehr mit dem System da draußen zu tun hat, wie mit ihnen selbst oder ihren Eltern. Ja.
Das ist spannend, weil ich gerade den Gedanken hatte, dass es eigentlich ja, also egal in welche Richtung du gehst, also egal ob du Pech oder ob du ob du Gold oder ob du Pech erntest, es ist ja immer diese Idee dahinter von, ich habe eine Leere in mir und die will ich gefüllt haben. Ne? Mit etwas, was mit einem Belohnungssystem, was irgendetwas in meinem Leben verändert, womit es mir definitiv besser geht. So. Und das ist ja gerade was, was wir, glaube ich, kollektiv so krass aufbrechen dürfen, weil wir ganz lang geglaubt haben, dass das Gold eben die Rettung ist. Ja? Also, dass wenn wir wahnsinnig viel Geld haben oder wenn wir unglaublich materiell gesegnet sind, dass wir dann irgendwie so gerettet sind, geheilt sind, whatever. Ja?
Ja.
Was ja einfach auch schon mal ein Märchen ist. Und dann haben wir geglaubt, okay, dann fällt das Gold vom Himmel, wie vielleicht bei, weiß ich nicht, bei Sterntaler oder so, da kann ich mich jetzt nicht richtig erinnern, aber dann fällt halt das Gold vom Himmel. Das heißt, wir kriegen auch das Gold, wenn wir einfach faul sind. Ja, also es gibt einfach gar kein Pech mehr, sondern es gibt nur noch Gold. Was einfach genauso mehr, also es ist so egal, wie wir es drehen und wenden, immer wenn es um dieses Belohnungssystem geht von okay und dann, wenn, ja, wenn, dann, ist es ein Märchen, ja, weil wenn wir nicht andere Werte haben, wie du schon sagst, die das, die da eine Basis schaffen, so, dann füllt da nichts im Außen, also keine Belohnung kann dir diese Leere stillen, keine Belohnung von außen kann dir das irgendwie geben, wonach du eigentlich in Wahrheit suchst, also auf einer Seelenebene suchst oder auch auf einer menschlichen Ebene suchst oder auf einer Herzensebene suchst, ja. Was ja die Ebenen sind, die gerade bei uns Frauen, auch bei jedem Mann, aber trotzdem bei uns Frauen einfach ganz, ganz wichtigen, also so das sind unsere, das ist das, was wir brauchen, um überhaupt irgendwie genährt zu sein, damit wir nämlich einigermaßen entspannt durchs Leben gehen können, ja, muss das ja eigentlich vorhanden sein, so. Und das ist, dass diese Lehre zu erkennen, anzuerkennen, ja, das ist, glaube ich, ein großer, großer Schritt, den wir tun können. An erster Stelle. Ja, so.
Ja.
Um dann uns daran zu erinnern, dass es natürlich auch was anderes gibt. Ganz klar. So, ja.
Ganz, ganz wichtig, weil wir sehen das ja immer wieder in Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass es gibt, sag ich mal, in der Gesellschaft, in der patriarchalen Welt, und damit meine ich aber auch die Spiri-Szene, so in die wir uns hereinbegeben, weil wir eigentlich diese Sehnsucht irgendwie fühlen und ihr folgen wollen, gibt es so oft gar keinen Raum, um genau das überhaupt anzusprechen. Also, ne, es bleibt immer an dieser Stelle von, wie werde ich reich, weil dann sind ja meine Probleme gelöst. Also, wie muss ich werden? Wie sehr muss ich mich optimieren? Wohin muss ich mich hinentwickeln, damit dann das Glück zu mir kommt, damit ich es, sag ich mal, manifestiere oder magisch anziehe? Und das ist ein Märchen und darüber wird noch viel zu wenig gesprochen. Und
richtig.
Also diese, was Frauen so sehr fühlen, was du ja gesagt hast, also wir fühlen so sehr diese tiefe Sehnsucht nach was Echtem und nach was Wahrem. Und das Krasse ist, wenn darüber noch nicht mal gesprochen wird, in den Märchen zum Beispiel, ja, aber in unserer ganzen Gesellschaft. Es wird noch nicht mal darüber gesprochen, worum geht's denn eigentlich? Diese Räume sind gar nicht da, dass wir dieser Sehnsucht mal folgen können, dass wir sie mal erkunden können. Es wird immer so, ich habe das Gefühl, wir werden so wie so verdummt, also so abgestumpft. So, die
total.
Dinge werden verharmlost und runtergeschluckt, ja, alles ist okay, nee. So, dadurch fühlen wir auch gar nicht mehr, auch gar nichts mehr. Ne? Und dann entsteht dieses krasse Gefühl von Leere.
Total. Wir sind ja auch, wir werden, glaube ich, auch immer mal wieder gefragt, so, naja, wenn wir aber jetzt gerade in Bezug auf das Gold, ja, und auf das Geld, auf den Reichtum, wenn wir aber nicht mehr sozusagen dem Gold hinterherrennen oder dem Geld hinterherrennen, sind wir dann überhaupt gegen Geld? Sind wir dann überhaupt gegen Gold? Das ist dieses vereinfachte Verständnis, ja, was einfach so überhaupt nicht ist, sondern uns natürlich lieben wir Gold und natürlich wollen wir auch viel Geld in unserem Leben haben, aber nicht so, wie du es sagen würdest, für jeden Preis oder so, wie ich sagen würde, nicht, wenn ich attached bin an dem, was sozusagen mir das Geld verspricht, also nicht, wenn ich festhalte an etwas, was mir Geld verspricht, ja, was eine Illusion ist. Also nicht, wenn ich meine Seele verkaufe für eine Illusion, damit ich Geld dafür bekomme. So.
Die dann, die dann oder das Geld, was ja dann die eigentliche Sehnsucht gar nicht füllen kann.
Gar nicht stillt. Ja,
so. Richtig. Weil uns das im patriarchalen System komplett genommen wurde, was wir eigentlich brauchen. Also wenn wir sagen, uns wurde die Muttergöttin genommen, ja, das ist ein Aspekt. Aber uns wurde so viel mehr genommen, was eigentlich natürlich ist, was eigentlich da wäre, was eigentlich auch von unseren Vorvorfahren auch schon gelebt wurde. Also es gibt, sage ich mal, ein System oder eine Form von eine Gesellschaftsform, eine Möglichkeit, die diese tiefsten Sehnsüchte in uns erfüllen, wo natürlich ist dann auch tolles wahrscheinlich Geld zu haben, aber darum geht's dann gar nicht mehr, weil du es gar nicht brauchst. Also du brauchst es nicht, um irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen. Sowas gibt es nur im kapitalistischen System, dass du Geld brauchst, dass du viel Geld brauchst, um dir deine Grundbedürfnisse erfüllen zu können. So. Und wir können das, also wir können es anders machen. Und das fühlen wir als Frauen ja so sehr. Ja, und gleichzeitig gaukelt uns die Welt halt vor, es gibt keine Alternative und deine Sehnsüchte sind Schwachsinn. Also ich freue mich sehr, weil so, ich finde, wir kommen gerade richtig gut rein und gleichzeitig gibt es noch so viel mehr zu sagen, wenn wir über das Matriarchat sprechen oder über diese, also in diese Erinnerung reingehen. Da wird es so sehr fühlbar werden, was wir meinen, Julia. Ne? Also.
Ja. Ich freue mich auch wahnsinnig, wenn wir dann in unserer nächsten Folge sozusagen über diese andere Perspektive zu sprechen, dich mitzunehmen in diese Erinnerung, weg von dem, was wir jetzt einmal uns angeschaut haben, was wir alle kennen, was du kennst, und in diese Erinnerung zu gehen an das, was eigentlich Frau Rolle ist. Ja? Sei da gespannt drauf. Und ich freue mich sehr, dich in der nächsten Folge als Zuhörerin sozusagen wieder hier bei uns in unserem Kreis sitzen zu haben.
Und bin sehr gespannt. Ganz wichtig, schreibt in die Telegram-Gruppe, wann auch immer ihr diese Märchenstunde mit uns anhört, ja, wann auch immer ihr das macht. Die Telegram-Gruppe ist da und offen dafür, da in die Diskussion zu gehen. Und je mehr du von dir zeigst und erzählst, umso mehr dient es auch wieder den anderen Frauen. Also es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt, auch um zu schreiben, ja. Vielleicht hast du auch in der Telegram-Gruppe schon was gelesen und bist quasi erst danach zur Audioreise gekommen. Schreib, wann immer du in dem Prozess bist, wo du gerade stehst, was deine Gedanken sind, was deine Prozesse sind. Wir freuen uns da mega drauf.
Und was ich dir schon versprechen kann, ist, dass du auf jeden Fall diesen Zauber, den wir alle so lieben an den Märchen und dieses uns verzaubern lassen, ja, dass du den wieder gewinnen wirst, aber auf einer ganz ehrlichen und tieferen Ebene. So, willkommen bei unserer nächsten Folge und jetzt lass uns mal eintauchen in den Zauber, an den wir uns erinnern wollen, was Frau Rolle eigentlich wirklich ist, wer sie wirklich ist und was das, was du dich damit erinnern kannst und was es mit dir zu tun hat. Valerie, lass uns da mal reingehen.
Ja, ich gebe kurzen Kontext, weil ich werde eine Geschichte vorlesen und den Anfang der Geschichte erzähle ich euch jetzt kurz, damit ihr reinkommt. Und zwar geht es diesmal um Hans. Hans hat befreundete Zwillingsschwestern, die heißen Sophie und Mayra. Und die sind in den Teich gesprungen und verschwunden. Und Hans macht sich super Sorgen, irgendwie alle anderen im Dorf nicht. Aber Hans weiß, dass in diesem Teich halt schon öfters Jünglinge und Mädchen verschwunden sind und nicht mehr zurückgekommen sind. Und Frau Holle ist übrigens auch so entstanden, dass sie als Hexe diffamiert wurde und zum Testen in den Teich geschmissen wurde. Ne, also diese, also wie die Kirche damals getestet hat, ob Frauen Hexen waren oder nicht, war ja, schmeißen sie in den Teich. Wenn sie untergeht, war sie gottesfürchtig und war unschuldig, aber tot ist sie ja dann. Und wenn sie oben schwimmt, ist sie eine Hexe und dann wird sie verbrannt. Also so ist Frau Holle.
Also ich bin definitiv eine Hexe, weil ich schwimme oben. Ich habe es schon mehrfach ausprobiert.
Das wundert mich jetzt nicht. So, auf jeden Fall in der Geschichte, die wir jetzt starten, wo wir euch einiges zu erzählen haben, geht es darum, dass Hans diesen seinen Freundinnen, den Zwillingsschwestern, der sucht sie, der macht sich Sorgen, der hat die Bedenken, die sind da verschwunden und der springt in diesen Teich. In dem Teich spricht auch eine Stimme zu ihm und die macht sich erstmal so ein bisschen über ihn lustig, dann zieht er sich aus, schwimmt, also springt da rein, wird reingezogen und an dem Punkt, er verliert das Bewusstsein, wird reingezogen und landet. Ja, und an dem Punkt gehen wir jetzt in die Geschichte rein. Als Hans erwachte und die Augen aufschlug, lag er einer grünen, blühenden Frühlingswiese, umgeben von schwerem Duft von Kamille, wildem Klee und Butterblumen, Löwenzahn, blaue Sterne und Gänseblümchen. Neben ihm im Gras fand er in ihrem Lederfuttertal geborgen seine Flöte. »Wo bin ich?« ging es Hans durch den Kopf. »In einer anderen Welt«, hörte er abermals die Stimme. »Dort, wo viele Menschen hingehen, die es in der alten Welt nicht mehr aushalten.« »Auch Sophie und Mayra?« wollte Hans weiter wissen. »Ja«, war die knappe Antwort. »Auch die beiden.« »Und was soll ich tun?« fragte Hans. »Hier gibt es keinen Backofen und auch keinen Apfelbaum, den du schütteln sollst. Die sind nur für Mädchen. Und für Jungs? Da gibt's andere Aufgaben. Welche?« »Such erst einmal die Zwillinge.« »Wo finde ich die beiden?« »Geh einfach los.« »Wohin?« »Das ist ganz egal.« Also erhob sich Hans, nahm seine Flöte und machte sich auf den Weg. Hierher ins holle Land fliehen viele Menschen, Tiere und Märchenfiguren vor ihren übergriffigen Vätern wie Allerleirau, den bösen Stiefmüttern wie Brüderchen und Schwesterchen, Hänsel und Gretel, die goldene Gans, die nicht mehr gebraucht wurde und geschlachtet werden sollte, obwohl sie goldene Eier legte, oder die Räuberbande, die von den randalierenden Bremer Stadtmusikanten im Rahmen der Gentrifizierung aus ihrem angestammten Wohnquartier vertrieben wurden. Aber vor allem flohen sie vor Wilhelm Grimm, der ihre Lebensgeschichten christianisierte und auf seine Art sexistisch umschrieb, indem er die alte Gerechtigkeit der Erotik aus den Märchen verbannen wollte. Er hatte Frau Holle, die große Mutter, zur Hexe mit dem großen Zahn, zur Hehl gemacht, zu Lokis grausiger Tochter oder zumindest zur bösen Stiefmutter, wie im Märchen von Schneewittchen oder Hänsel und Gretel. Am späten Nachmittag kam Hans in ein Dorf. Es schien wie ausgestorben. Kein Mensch war zu sehen, weder auf der Straße noch auf den Höfen oder Feldern. Keine Kinder oder Erwachsenen, nicht einmal ein Hund. Hans ging weiter. Schließlich hatte er Glück und kam am Rande des Dorfes zu einem schattigen Hain. Hier standen die Einwohner in einem weiten Halbkreis beisammen. Eine Frau verstreute Asche aus einer tönernen Urne auf den Boden des Waldes und der Wiese. Eine Linde ragte in der Mitte einer Lichtung empor, darum herum 13 kleine Gedenksteine mit dem Namen der Verstorbenen. Jeder der Bäume des kleinen Friedwaldes hatte seine 13 Steine. »Warum 13?« fragte sich Hans. »Ist das nicht die böse Zahl, die das Unglück bringt?« »Die Frau ist tot, welches Unglück soll ihr noch widerfahren?« erwiderte die Stimme in seinem Kopf. »Außerdem hat das Jahr hier im Holleland 13 Monate zu 28 Tagen plus einem Schalltag und nicht 12 mit ihrer chaotischen Tageszahl von 28 bis 31 mit Namen machtgieriger eitler Männer.« Die Dorfbewohner warfen jeder eine Handvoll Laub, Erde oder Blütenblätter in den Steinkreis. »Die Menschen sterben auch hier in der Anderswelt, der Welt der Frau Holle?« fragte Hans staunend weiter. »Bei uns hier in unserer Welt verläuft die Zeit zwar anders als bei euch Menschen. Sie vergeht langsamer, denn wir erleben sie intensiver ohne jegliche Hast. Und trotzdem müssen auch wir sterben. Wir kommen aus der Natur und vergehen wieder in die Natur, um erneut hervorzukommen«, erklärte die Frau neben ihm. »Nichts geht verloren. Kein Molekül, kein Atom. Der Tod gehört untrennbar zum Leben. Du bist doch auch schon mehrfach gestorben.« »Ich?« fragte Hans erstaunt. »Ja, du. Jeden Abend, wenn du einschläfst, erleidest du den kleinen Tod, damit du dich an ihn gewöhnst. Er ist nicht schlimm. Du bist vor Jahren als Kind gestorben und wurdest als Jugendlicher wiedergeboren. Und dann als Erwachsener. Heute Mittag im Holleteich.« Und du wirst noch mehrere Tode sterben in deinem Leben als Erwachsener, als alter Mensch, bis es endgültig vorbei ist. Ohne den Tod verliert das Leben seinen Wert. Dann schwieg die Frau lange Zeit. Nur die Menschen haben die unklug dumme Vorstellung von der Unsterblichkeit entwickelt, sprach sie endlich weiter. Sie glauben fest daran, die Vergänglichkeit des Lebens überwinden zu können. Selbst einige törichte Wissenschaftler oder Milliardäre meinen, das ewige Leben mit Geld und einigen Tricks erlangen zu können. Aber, kein Aber, das Leben ist die schönste Erfindung der Natur und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben, lächelte die Frau. Willst du nicht auch deiner menschlichen Pflicht nachkommen und der Toten etwas Lebendiges übereignen? Ja, gewiss. Hans trat an den Kreis heran und gab der Verstorbenen eine Handvoll Lindenblüten aus einem Korb, der neben dem Gedenkstein stand. Obwohl Hans die Frau, die kürzlich gestorben war, nicht kannte und nicht wusste, wer sie war, schien es ihm, als würde er damit seine Schuldigkeit erfüllen. Er stand da und starrte in den Steinkreis um die Linde. Plötzlich meinte Hans, wie seinerzeit mit 3 Jahren, als Häschen in einer Grube zu sitzen und sich die Augen zuzuhalten, während Laub, seine Flötenmelodie und Blütenblätter auf sein Haupt niederrieselten. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf. Hans spielte dieses melancholische Kinderlied und alle lauschten seinem traurig-fröhlichen Flötenspiel. Kommst du mit zum Leichenschmaus? Fragte, nachdem er geendet hatte, die Frau neben ihm. Gern, ich habe großen Hunger, antwortete Hans und schämte sich zugleich. Du brauchst dich nicht schämen, lächelte ihn die Frau an. Wir essen, weil wir Hunger haben und die Geselligkeit lieben. Dann schloss sich Hans dem Trauerzug zum Leichenschmaus an. Sie kamen zum Gemeindehaus. Tor und Tür standen offen und alle gingen hinein, auch Hans. Auf der Tenne stand eine große Tafel, die für alle Trauergäste Platz bot. Junge Leute, Mädchen und Jungen trugen die Speisen auf. Brot und Gemüse, Nudeln, Fleisch, Braten und Fisch, Bier, Wasser und Wein. Hiernach setzten sie sich dazu und der Leichenschmaus konnte beginnen. Alle redeten, lachten und sangen. Keiner schien traurig zu sein. Gehört sich das zum Leichenschmaus? Dachte Hans bei sich. Die alte Martha hatte ein gutes, sinnerfülltes Leben, erklärte die Frau neben Hans, als ob sie seine Gedanken gelesen hätte. Sie ist 81 Jahre alt geworden und hat ihr Lebtag fleißig gearbeitet und geschafft. Im Garten, auf dem Feld, im Stall. Sie hat die Kinder betreut, nicht nur ihre eigenen, sondern auch die der anderen. Sie war eine gute Kindergärtnerin. Später hat sie die Alten gepflegt und die Dorfchronik fortgeschrieben. Sie war Dorfrichterin und hat Streitigkeiten geschlichtet. Nicht selten ganz unkonventionell. Als einige Dorfjungen 15, 16 Jahre alt über die Stränge schlugen. Sie stahlen Fahrräder, räuberten in Gärten, rasten mit ihren lauten Mopeds durchs Dorf und scheuchten Alte und Kinder von der Straße oder waren übergriffig gegenüber Mädchen und Frauen, sowohl verbal als auch mit Gesten oder gar abgrapschend. Dies vor allem im Freibad, wo es nicht selten zu Raufhändel der jungen Burschen kam, denn diese wollten sich an keine Regeln halten. Da halfen weder Ansprache noch Ermahnungen. Die Jungen grinsten nur, drehten sich um und liefen davon. Sie ließen sich nicht beeindrucken. Da verurteilte Martha die beiden Anführer zu 3 Rutenstreichen. Die Jungs lachten bloß darüber und machten ungestört weiter. Aber zur Sommersonnenwende, nach den Johannesfeuern, packten der Schmied und der Stellmacher die beiden am Kragen und banden sie am alten Maibaum fest. Sie zogen den beiden die Hosen herunter und die 3 ältesten Frauen des Dorfes schlugen 3-mal mit ihrem Reisigbesen zu. Es hat vermutlich nicht einmal wehgetan, aber es wirkte. Daraufhin wurden die beiden Anführer von ihren Kumpeln losgebunden und sie durften gehen. Die beiden haben samt ihrer Bande niemals mehr etwas angestellt, das den Dorffrieden gestört hätte. Und alle im Ort haben das gut geheißen? Fragte Hans erstaunt. Hier in der Gemeinde ja. Nur das Gericht in der Stadt hat diese Strafmaßnahme kritisch gesehen, aber das war schon alles. Die Martha war wohl eine besondere Frau. Eigentlich nicht. Sie war als Magna Martha die Ahnfrau unserer Verwandtschaft und ganz normal. Sie hatte 7 Männer in ihrem langen Leben. Alle hat sie sich selbst ausgesucht. Zuletzt vor 12 Jahren, da hat sie sich den Franz ins Bett geholt und die beiden waren sehr glücklich. Nur mit einem, dem Alberich, lief es wohl nicht so gut, den hat sie aber bereits nach wenigen Monaten zum Teufel geschickt. 3 Kindern schenkte die Martha das Leben und alle 3 sind wohlgeraten. 2 Mädchen, die Uta, meine Mutter, und die Paula, meine Muhme, und ein Junge, den Hans-Jürgen, mein Oheim. Der hat sie dann zusammen mit seinen Schwestern bis zu ihrem Ende gepflegt. Warum sollte man da nicht fröhlich und ausgelassen an dieses Leben zurückdenken? Hans war darüber sehr verwundert. Er kannte Trauerfeiern immer nur grau und düster, niedergeschlagen. Erst der Schnaps hat später diese Stimmung in Karlborn vertrieben. Dann kam viel Boshaftigkeit hervor. Selbst voriges Jahr, als seine Oma gestorben war. Eine liebevolle alte Frau, die in den letzten Jahren etwas schrullig geworden war, nachdem sie ins Pflegeheim der Stadt gegangen ist. Hans hatte sie sehr geliebt. Er war als Kind immer gern als Besuch zu ihr in die kleine Wohnung gekommen, in der es nach Kampfer und Franz Breinwein roch. Auf der Trauerfeier im Goldenen Ochsen kam dann so manche Gehässigkeit hervorgekrochen. Die Erna sei doch keine so gute Mutter gewesen, wie viele gemeint haben. Denn sie ist nicht selten mit bösen Worten über ihre Schwiegermutter hergezogen, da diese ihren Sohn Karl, Hansens Vater, allen anderen Geschwistern, vor allem der Marie, verzogen habe und das bis ins hohe Alter hinein. Alle schienen das gewusst zu haben, obwohl niemand zu Ernas Lebzeiten offen darüber sprach, auch nicht in der Trauerrede. Aber als der Schnaps die Zungen löste, da ließ ein jeder gern seiner Niedertracht freien Lauf. Denn die Erna war auch als Hausfrau doch nicht so perfekt, wie sie vor wenigen Stunden noch in der Rede gelobt wurde. Obwohl sie auch, wie viele andere hier im Ort, bei der Frau Holle in die Lehre gegangen sei. Damals hatte Hans zum ersten Mal davon gehört. Und er war sehr erstaunt darüber, dass es nicht nur ein Märchen war, sondern offensichtlich Realität, wie ihm jetzt schien. Auf dem Friedhof, dann lagen nur herzensgute Menschen in den Gräbern. Ehrbare Bürger und Handwerker, Bäckermeister, Schornsteinfeger, Zahnärzte und ehrliche Anwälte sowie gesetzestreue Notare. Männer mit angesehenen Berufen, wie auf den Grabsteinen stand. Liebevolle Mütter und Väter, treusorgende Ehefrauen und vergessene Söhne. Die Männer hatten ihre Berufe in Stein gemeißelt, die Frauen ihre Geburtsnamen, die mussten reichen. Und doch waren es meist die Frauen, die die Gräber ihrer verstorbenen Väter, Mütter und Schwiegereltern sowie ihrer Ehemänner pflegten und das nur für Gottes Lohn. Doch hier in der Anderswelt schien vieles anders. Selbstverständlich, ungezwungen, letztlich aufrechter. Das Leben der Frauen hier hatte einen höheren Stellenwert als in der Männerwelt Karlborns, die er kannte. Jedenfalls glaubte Hans, das zu spüren. Okay, lass uns mal darüber sprechen, Julia, was hier passiert. Und wir steigen so langsam in diese Geschichte ein, die mich auf verschiedenen Ebenen irgendwie bewegt. Also Hans, erstmal wird die Anderswelt halt aus der Perspektive eines Mannes erzählt, was ich super spannend finde. Mhm. Und auch total schön, weil er so als Jüngling diese 2 Welten kennenlernt, ne, seine gewohnte, da wo er herkommt, aus seinem Dorf, und jetzt eben die von Frau Holle, oder also er nennt es ja Anderswelt. Und das Erste, was...
Holleland.
Holleland, danke, genau. Und er geht ja auch mit ganz neugierigen Fragen da rein, ne? Die sind so fast naive Fragen, aber die stellen wir uns ja, glaube ich, alle. Also er stellt so das, was er dort sieht, immer in Bezug zu eben seiner Welt, wo wir Menschen leben. Und ich finde, daran zeigt sich ganz viel. Zum einen erstmal, dass die ganze Geschichte auf einer Beerdigung anfängt. Und er beschreibt es auch so, dieses Gefühl von, der Tod gehört zum Leben. Und also ich finde, in seiner oder in dieser Beschreibung, was da so fühlbar wird, ist so ein schöner, gesunder Umgang mit Tod und Sterben. Also so ein integriertes eine integrierte Sicht darauf, dass Menschen ableben. Ja, ich kenne das von mir, von meiner Family. Mich hat das wirklich geprägt, immer wenn es jemandem schlecht ging, also wenn es jetzt Oma, Opa oder so schlecht ging, war gefühlt, also war immer so Panik, es war so Stillstand. Es war so, oh mein Gott, meine Mutter hat immer wieder gesagt, Opa hat abgebaut, Oma hat abgebaut. Also ich habe da so sehr eine Angst vorm Sterben gefühlt, was am Ende bei alten Menschen so für mich gefühlt als Kind keinen Sinn gemacht hat. Ne? So ein, ja, aber alte Menschen sterben ja. Und natürlich, wenn was Dramatisches passiert und jemand quasi aus dem Leben gerissen wird, vorzeitig, so, wie auch immer, ist es was anderes. Aber dieses, also ich kenne es sehr, dieses Gefühl von, dass die Menschen Angst vorm Sterben haben oder Angst davor, dass alte Menschen sterben. Und es deshalb irgendwie, da wird nicht drüber geredet. Also meine Oma kann und möchte bis heute nicht über ihr Sterben sprechen. Und es hat sich für mich immer sehr, sehr ungesund angefühlt, weil ich mir so gedacht habe, ja, aber also es gehört ja dazu. Was bringt es denn, das so aus dem Leben rauszurücken? Und ich fand es total schön, das hier so zu fühlen, ne, dass es halt einen anderen Umgang damit geben kann. So, das ist so das eine. Das andere ist, es ist die Beerdigung einer Frau und es wird ja über sie gesprochen und es wird extrem wertschätzend über sie gesprochen. Es ist jetzt aber keine Frau, die krasse in unserer Menschenwelt krasse Errungenschaften gehabt hätte, sondern die war einfach eine Kindergärtnerin und auch eine gute Mutter von 3 Kindern. So, die war auch nicht die Ehefrau von irgendjemandem. So, die hat sich in ihrem Leben 7 Männer ausgesucht. 2 davon werden namentlich genannt, aber die steht so für sich. Und sie steht im Dienst der Gemeinschaft und dafür wird sie geehrt. Das finde ich super spannend. Und Hans sagt es ja auch so am Ende, dass er das Gefühl hat, dass Frauen so in dieser Anderswelt eine viel größere Wertschätzung entgegengebracht wird, wie er das jetzt aus seinem Dorf kennt. Ne? Also wenn er sein Dorf beschreibt, dann wird am Ende so beim Leichenschmaus wird dann über die Frau gelästert, wird negativ gesprochen. Sie war ja doch nicht so eine gute Mutter und doch nicht so eine gute Hausfrau. So, also ich finde, es wird schon mal ganz schön fühlbar, was so diese Grundstimmung der Frau gegenüber ist und dass die grundlegend anders ist, wie das, was Hans eben kennt. Und auch, dass dieser Leichenschmaus so ein schönes Ereignis ist, ja, also ein, wo das ganze Dorf zusammenkommt. Ich finde, also diese Dorfgemeinschaft steht so sofort im Mittelpunkt. Es ist nicht irgendwie nur die engste Familie, die sich da trifft, sondern irgendwie hat die ganze Gemeinschaft und das ganze Dorf, die die Verstorbenen ja auch kannte und auch ehrt, Anteil daran. So, das heißt, die Kinder, die nahen Verwandten, die werden damit auch nicht alleine gelassen. Ich lese das auch so, die müssen sich auch nicht alleine um irgendwas kümmern. Es ist klar, dass so die ganzen jungen Leute, die servieren das Essen. Also irgendwie kümmert sich ja die ganze Dorfgemeinschaft darum, dass Beerdigung und Leichenmahl ein schönes Ereignis ist. Und da wird zusammengesessen und gefeiert. Also dieses Nicht-Alleine-Sein hat sich bei mir hier total, total eingeprägt. Und zwar eben auch bei traurigen Ereignissen. So, und eben nicht aus diesem Gefühl heraus von so, jetzt können wir mal negativ über andere Leute reden, ne? Also so ein, endlich ist mal was los im Dorf, sondern wirklich so eine Wertschätzung einer Person gegenüber, die einfach auch ein Teil der Dorfgemeinschaft war. So, also ist auch so, man fühlt auch dieses Geben und Nehmen. Es kommt auch im weiteren Verlauf, was wir noch lesen werden, auch immer wieder, wird es so schön klar, dass das, was du in dieser Anderswelt reingibst, du auch immer rausholst. Und deshalb geben alle Menschen so gerne so viel rein, weil ihnen dadurch auch so viel gegeben wird. Und ich finde, es wird hier schon so schön spürbar, wie eben nicht jeder Einzelne an sich denken und sich das eigene Leben um die eigene Welt dreht, ja, sondern wie es immer wieder zu diesem Zentrum von Gemeinschaft kommt.
Ja, es beschreibt natürlich was, wie du eben schon sagtest, nicht dieses Egozentrierte hat, sondern einfach Gemeinschaft, ja. Auch ganz viel, also so wie es beschrieben wird, wie der Umgang miteinander ist, der nicht egozentriert, also der nicht individualisiert ist, sondern dass die Gemeinschaft halt einfach einen Stellenwert hat. Da sind wir ja noch nicht mal bei matriarchalen Vorstellungen, sondern nur in auch patriarchalen Kulturen, die jetzt aber vielleicht nicht die deutsche Kultur sind, wird es ja genauso gelebt. Also dass diese Stellenwerte, die sind bei uns natürlich in der deutschen Kultur einfach sehr verloren gegangen oder sehr verloren gegangen, ja. Was ich unglaublich beängstigend finde, das wirklich zu sehen. Ja. Also zu sehen, wie individualisiert viele leben und wie einsam viele Menschen sind. Und was wir ja auch immer wieder in unserer Arbeit erleben, dass einfach viele Frauen mit dem Thema Einsamkeit zu kämpfen haben. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. So, da sind wir noch gar nicht beim Matriarchat.
Wobei, also stimme ich dir total zu, auch was hier kurz in einem Nebensatz erwähnt wird, dass die Kinder sich zu dritt um die Mutter gekümmert haben, als es ihr nicht mehr gut ging, bis sie dann gestorben ist. Ne? Also wie viele alte Menschen sterben heute alleine oder im Pflegeheim? Also die saß hier nicht im Altersheim, die war nicht irgendwie abgeschoben und also kein Tschatsch, also ich möchte das jetzt nicht hier bewerten und da so ein Fass aufmachen, aber ganz viele alte Menschen in unserer Gesellschaft leben in dieser Realität von, sie sind am Ende ihres Lebens komplett alleine, vereinsamt, unglaublich traurig dadurch und die Familien sind halt so verstreut, dass sich niemand mehr dann wirklich um die Alten kümmert. Und weil du sagst,
auch also, nicht mehr kümmern kann, weil einfach die zeitlichen und finanziellen Mittel gar nicht da sind.
Genau, also, genau. Weil man gar nicht die Kapazitäten hat auch, ja.
Genau, weil die Kapazitäten ja immer auf Einzelnen alleine dann liegen und nicht auf der Gemeinschaft. Also wir sind einfach weggekommen von einem gemeinschaftlichen, ja, wie die Dorfgemeinschaft. Das fängt bei der Kindererziehung und beim Kindergebären an und hört beim Tod auf, so. Dadurch, dass einfach so viel individualisiert ist und dann gleichzeitig natürlich auch verstaatlicht ist, ist das Familiengefüge, ja, existiert ja gar nicht mehr.
Ja, ich meine, welche Familie hätte heute noch so real die Möglichkeit, dass alle drei Kinder, die ja alle erwachsen sind und ein eigenes Leben haben, die Möglichkeit haben, sich um die Mutter zu kümmern und sie zu pflegen. Also bei den allermeisten geht es ja nicht, weil sie im Vollzeitjob drinstecken, nicht weil sie wollen, sondern weil sie müssen, um ihr eigenes Leben irgendwie zu finanzieren. So, ne? Also der Strick ist so, so eng gezogen.
Ja. Ja.
Und also, weil du sagst, es ist eigentlich, wir müssen immer außerhalb von Deutschland gucken, in andere Kulturen. Ich habe irgendwann mal in einem Kongressinterview mit Gaston, meinem Mann, gehabt, wo wir darüber erzählt haben, wie es war, als sein Papa gestorben ist und beerdigt worden ist. Also er ist aus Westafrika und ich weiß, dass ganz viele, also ich habe wirklich viele Feedbacks bekommen, Tränen in den Augen haben, wenn wir das so erzählen, weil, also ich mache es einmal ganz kurz. Es war auch für mich krass. Da war niemals jemand alleine. So, also weder war irgendjemand also in der Pflicht, alles zu bezahlen. Also es war weder eine finanzielle Last, noch eine organisatorische Last, noch eine emotionale Last. Also nicht mehr, als es sowieso schon ist, einen Menschen zu verlieren. Sondern es war so selbstverständlich, dass das ganze Dorf, die ganze Gemeinde über Wochen ja präsent war, da war. Zum einen, um die Leiche rauszutragen, um sich um alles zu kümmern, um sich, also innerhalb, als er dann tatsächlich gestorben ist, innerhalb von 20 Minuten war der Hof voll mit Frauen, die gekocht haben, mit Männern, die Zelte aufgebaut haben. Die Mama, also meine Schwiegermutter quasi, war rund um die Uhr umgeben von Freundinnen, die mit ihr getrauert haben, die mit ihr geweint haben. Also sie war nie alleine, so. So nur die Kurzvariante davon. Und das heißt, es gibt Kulturen, in denen das ganz normal ist. Und es, die Sache ist aber, was uns das zeigt, ist, das sind matriarchale Strukturen, die überlebt haben. Ja, also das ist durchaus ein matriarchales Prinzip, so zum einen, was wir jetzt in der Geschichte hören oder was ich jetzt auch erzählt habe, was auch in patriarchal geprägten Welten wie so überlebt hat, weil diese Prinzipien in uns Menschen angelegt sind. Ja, und weil das ist, wonach wir eigentlich streben, was wir uns eigentlich wünschen. So. Das heißt, es ist nicht, also es gibt es auch in der patriarchalen Welt, sondern wir müssen nur hinschauen, um zu sehen, wie das, also was es ist, was die guten Prinzipien sind und verstehen, dass die alle zu einem Prinzip gehören, was mal, sag ich mal, vollkommener da war oder ausgeprägter da war, wie es jetzt ist, aber die Erinnerung lebt. Ja.
Also klar, das ist natürlich in Kulturen oder in Ländern und vielleicht im rechtlichen Kontext auch nochmal so mit reinzubringen, in Ländern, die nicht so viele verstaatlichte Systeme haben, die Dinge und Aufgaben übernehmen, viel stärker, weil die Familie eine andere Bedeutung hat. Und meistens ist es so, umso südlicher wir gehen. Ja. Das ist alleine schon in Spanien anders, weil da natürlich nochmal anders, weil in Europa einfach generell sehr viel verstaatlicht ist, aber nicht so krass wie in Deutschland. Also in Ländern, wo du keine Krankenversicherung, keine Banken, keine, was weiß ich, Versicherungen an sich, keine Rücklagen generell, keine Systeme hast, die sozusagen dich so und so auffangen, ja, gibt es noch den Familienrat, da gibt es einfach noch das Gemeinsame, die Community in der Familie. Und gleichzeitig ist es da natürlich aber auch viel selbstverständlicher, so aufzuwachsen, weil ich glaube, so für uns ist es ja, oder wenn wir so gar nicht da in diesem familiären System mehr so geprägt worden sind, ist es ganz oft eine schwierige Vorstellung überhaupt, so wenig Individualismus zu haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ganz viele Beerdigungen, auch in einem westafrikanischen Kontext, wo ich mit meinen Kindern, als sie noch Babys waren, mit anderen Müttern und Babys gemeinsam in Zimmern geschlafen habe über mehrere Nächte, wo, keine Ahnung, drei Frauen in einem Ehebett geschlafen haben mit 5 Babys gefühlt. So, wo andere wahrscheinlich gesagt haben, Alter, ja, so, das kann ich gar nicht.
Ja.
Und wenn wir in einem anderen Kontext aufwachsen und in anderen Kontexten dieses Erlebnis haben, ist es viel selbstverständlicher auch, dass wir füreinander, also dieses System sind, ja, was uns trägt, so. Und es bedeutet aber auch ein Leben, was überhaupt nicht mehr so sehr individualisiert ist, wie wir es gewohnt sind. Also meine Kinder haben die meiste Zeit Kinderzimmer gehabt. Ja, so. Ja. So, das ist so, wir sind in so einem anderen Kontext aufgewachsen, groß geworden, was uns auf der einen Seite diesen, wie soll ich das sagen, diesen augenscheinlichen Luxus gegeben hat, von uns so individualisieren zu können und diese Privatsphäre so krass zu haben. Mhm. Ja? Wenn ich mir überlege, einer meiner Söhne ist gerade 16, ja, für den ist es komplett selbstverständlich, dass der sein Zimmer abschließt. So, da kommst du eigentlich nur rein, wenn du durch 3 Sicherheitskontrollen gekommen bist, so ungefähr gefühlt.
Wow.
Weißt du, so, also gefühlt, so, du musst einen Antrag stellen, damit du dieses Ding betreten darfst. So, so fühlt sich das an. So. Also, es ist so meine Höhle, ja. Mhm. Da stinkt's wie in der Höhle, da, ja, es ist so, ja, also was für ein krasser Privatsphäregrad und Individualisierungsgrad möglich ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, aber die Kehrseite, ja, von dieser Einsamkeit und von diesem, dass es nicht diesen Kontext gibt. So, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns wirklich, wirklich anschauen müssen als Gesellschaft.
Ja.
Ich komme ja so aus der pädagogischen Ecke. Und wenn ich mir anschaue, was teilweise für krasse, krasse Problematiken gerade in Deutschland in Kindergärten, in Krippen, in Schulen sind, habe ich immer so das Gefühl, wir müssen auf den Stoppknopf drücken. Also wir müssen wirklich mal auf den Stoppknopf drücken und müssen wirklich mal sagen, Leute, so, die Kacke brennt. Ja, wir können so nicht mehr weitermachen. So, wir haben eine komplett kaputte Schicht in der Gesellschaft. Also wir haben asozialste Kinder hoch 10, wir haben asozialste Jugendliche hoch 10, die sich völlig alleine überlassen sind. Ich sage das extra so, weil es wirklich so ist. Ja, die keine familiären Strukturen mehr haben. So Mütter, die komplett überfordert sind, die nicht mehr klarkommen, die wirklich nicht mehr klarkommen und kein System mehr auffängt. So, wir müssen diesen Stoppknopf drücken und müssen wieder dahin finden. Ja, also für mich führt da gar kein anderer Weg. Also es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir uns das mal gesellschaftlich wirklich mal anschauen, wie es aussieht und wirklich mal die Augen aufmachen und uns nicht schönreden, es muss wieder dahin zurückgehen. Ja.
Ja. Ich will diesen Kontext nochmal ich will diesen Kontext nochmal unterstreichen. Ich finde es gerade super witzig. Pass auf. Okay. Jetzt mein Mann Gaston, der hat bis der 24 war, noch nie in einem eigenen Bett geschlafen. Und wenn die nur zu zweit auf einer Matratze lagen, war es wenig. Ne? Also das heißt, er hatte noch nie ein Kinderzimmer. Also es gab irgendwann für die älteren Jungs ein eigenes Zimmer, da lagen er, sein Bruder und die 5 Cousins, manchmal waren es auch mehr und die Nachbarn, so. Der kennt es gar nicht. Sein größter Stolz war dann irgendwann gut für mich, als ich ihn dann kennengelernt habe, dass er irgendwann sich eine eigene Wohnung leisten konnte. Aber die hat er sich auch nicht nur für sich geleistet, sondern es war klar, dass sein Bruder da mit reinzieht, weil einfach also zu Hause noch weniger Platz war. So, und zum Beispiel seine Schwester, bei der war es noch länger, also auch als dann einige Jahre später, das heißt, die muss schon 27, 28 gewesen sein, hat die immer noch auch mit ihrer kleinen Schwester im Zimmer geschlafen, bis die Schwester dann geheiratet hat, Kinder bekommen hat und ausgezogen ist. So, das Ding ist aber, die zwei Schwestern, die größere, ist für die kleinere Schwester, für deren Kinder, die zweite Mutter. Nicht die Oma, weil es gibt eine Oma, es gibt mehrere Omas, es gibt mehrere Tanten, die alle super präsent sind. Aber die sind sich so nah, für die eine Schwester ist es normal, so, dass sie sich um die Kinder mit kümmern. Die sagt auch, das sind auch meine Kinder. Das sagen die auch zu mir so, dass meine Kinder auch ihre Kinder sind. Und da gibt es so eine unglaubliche Unterstützung für Mütter, Frauen, die Kinder bekommen. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und dort ist es so normal. Du bist als Mutter nie alleine. Weder in der Verantwortung noch jetzt irgendwie, also weder zeitlich noch so moralisch, sage ich jetzt mal, emotional. Du hast so eine tiefe Unterstützung und also wohnen auch alle zusammen. Das heißt jetzt, konkretes Beispiel, meine Schwägerin ist es dann, die kleinere, die schon Kinder hat, die kann gehen und kommen, wann sie will. Das interessiert niemanden, weil es ist immer jemand da, der sich selbstverständlich um die Kinder kümmert. So, und die Onkels, genauso die Onkels oder die Nachbarn. Also jetzt sind auch nicht nur die Frauen, sondern es sind alle da und alle kümmern sich. Es ist nicht so, dass du mit der Oma den Babysitter organisieren musst oder wenn Oma Babysitter ist, dass du das organisieren musst und dass du das ankündigen musst. Es ist einfach so selbstverständlich, dass mehrere Menschen in der Verantwortung für die Kinder stehen. Und dann kann so eine Überlastung von Frauen und Müttern gar nicht überhaupt erst entstehen.
Richtig.
Ja. Und gleichzeitig wachsen die Kinder dadurch auch nie alleine auf, selbst wenn du nur ein oder zwei Kinder hast, weil es sind immer... Also sie sind immer, auch übrigens in unterschiedlichen Familien, ist auch normal, dass die mal zur Tante gehen eine Weile. Also die lernen auch unterschiedliche Familien kennen und es sind immer unglaublich viel andere Kinder da. Ich habe immer so gesagt, in Mali sind es 10 Kinder, die sich ein Fahrrad teilen und es ist kein Problem. In Deutschland auf dem Spielplatz sind es 10 Kinder, die gefühlt 12 Fahrräder haben und es ist immer ein Problem. So.
Richtig. Ja, das ist... Also genau da fängt es ja schon an, ne? So dieses, wie viele, und es ist überhaupt nichts gegen Einzelkinder, oh mein Gott, ja, aber so wie viele Kinder wachsen von klein auf in Realitäten auf, die sich nur um sich drehen, also wirklich nur um sich drehen, so. Und es macht so einen großen Unterschied, also ich sehe das immer wieder, ich habe ja selbst 4 Kinder und bei mir haben teilweise auch immer wieder Freunde von Kindern Zeiten verbracht, also wochenweise Zeiten verbracht. So, ich habe andere Kinder aufgenommen. Es war immer ein Haus von, waren einfach immer viele Menschen so bei uns. Und es kommen dann auch Halbgeschwister zu irgendwelchen Festen oder so noch dazu. Also das heißt, es sind immer unterschiedliche Kinder bei uns schon immer gewesen und so. Und ich sehe da so einen großen Unterschied, nur in diesem kleinen Rahmen, ja, wie meine Kinder sich so flexibel an Situationen, also sich einfügen können, ohne sich anzupassen oder unterzuordnen, aber einfügen können in Lebenssituationen im Vergleich zu Kindern, die einfach alleine waren und immer sich nur um sich selbst gedreht haben und keine anderen Perspektiven ausloten mussten. Ja, so, also, oder gucken mussten, wo sind denn die Grenzen des anderen? Wo hört mein Individualismus auf? Ja? Wo geht's hier um was Gemeinsames? So, wie viel Essen kommt hier auf den Tisch, überhaupt einen Überblick zu haben? Kriegen alle was ab? Ja, also, so dieser ganze Kontext von Familie, ist so verloren gegangen. Und es zeigt sich eben nicht nur in den Familien, sondern wirklich auch gesellschaftlich so stark. Und das macht mir wirklich, wirklich Bedenken. Ja.
Ja. Mhm. Und also um dieses Thema so abzurunden, kommt mir gerade ein Gedanke, der, glaube ich, wichtig ist, weil du das mit Einzelkindern jetzt angesprochen hast. Wenn Kinder in dieser Situation von Einzelkind aufwachsen, ist es nie die Verantwortung der Mutter, der Eltern allgemein oder der Mutter, ne? Also so jede Frau, die sagt, mehr als eins schaffe ich nicht, kann ich nicht oder irgendwelche anderen, ja. 100% Verständnis. Es ist also, das ist so wichtig, wofür wir stehen. Es ist immer ein systemisches Problem. Also du kannst...
Auch wenn Frauen sagen, ich will gar kein Kind. Also genau. Uns geht es auch nicht darum... Also du bist nicht weniger Frau, wenn du keine Kinder bekommst. So, also definitiv. Ja.
Genau, also wir sprechen das an, weil wir zeigen wollen, dass es eben ein systemisches Problem ist und uns aber zu oft Glauben gemacht wird, dass wir alleine individuell dafür verantwortlich sind.
Richtig.
Und das macht diese Überbelastung, diesen Druck in uns, der extrem ungesund ist und der nicht normal ist und der eben systemgemacht ist. Und nicht, weil wir als Einzelpersonen irgendwie versagen oder mehr leisten müssten, mehr tun müssten, uns mehr aufgeben müssten, mehr gebären müssten, mehr arbeiten müssten, was auch immer. So.
Ja. Ja, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ja eigentlich schon so sichtbar wird oder fühlbar wird, vielleicht für dich, die du zuhörst, für was dieses Holleland steht, also diese Anderswelt. Und diese Welt, die sich an das Matriarchat erinnert, dass das Holleland definitiv schon mal ein Land ist, eine Lebensform ist, und in der nicht Dinge auf den Schultern von Einzelnen lasten, die gar nicht von Einzelnen getragen werden können, in der es definitiv keine Einsamkeit geben muss, ja, so, in der wir einfach im Kollektiv denken, fühlen, in Verbindung sind.
Feiern so. Auch.
Genau, feiern.
Und zwar das Leben und den Tod.
Und die Zyklen des Lebens gesehen und geehrt werden, bedeutet, ja, so Geburt und Tod, das meinen wir mit Zyklen oder auch, die Zyklen, in der wir als Frau auch stehen, ja, einfach wirklich gesehen, geehrt werden, gefeiert werden natürlich, und es einfach sowas viel Würdevolleres hat. Genau. Was fällt dir noch ein, Valerie?
Ja, das ist schon super viel. Alles, was jetzt unseren Zuhörern noch einfällt, gerne wieder in die Gruppe, ja, weil es steckt total viel drin und vielleicht hast du so andere Sätze rausgehört. Ich meine, was mir noch auffällt, ist, dass beschrieben wird, wie sie sich, also die Verstorbene, jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen, Männer gewählt hat, und zwar 7. So, dieses Thema wird aber später, wo wir jetzt gleich noch hinkommen, auch nochmal intensiver behandelt. Es gab die Steinkreise, die 13 Steinkreise. Es stecken so ein paar Sachen drin. Es kann sein, dass du als Zuhörerin noch mehr bemerkt hast. Schreib uns das gerne in der Gruppe oder behalte es einfach so für dich. Ich glaube, wir haben es schon mal ganz gut festgehalten und vielleicht gehen wir jetzt einfach den nächsten Schritt in den nächsten Teil der Geschichte, oder?
Yes.
Okay, cool.
My mother's child is a savage. She looks for her omens in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom.